in den Kinderstunden. Gottes Segen euch und seid bitte lieb. Unsere Anlage, die hat heute Rückkopplung, weil wahrscheinlich irgendwelche Netze stören. Deswegen bitte ich euch, kurz die Hand zu heben, wenn ich leiser werde. Ich weiß, ich habe die Neigung, das zu leise zu sprechen. Hebt kurz eure Hand hoch und dann weiß ich, ich muss lauter sprechen, ja? Ansonsten, ja, ich denke, die Kinder sind weg, werden wir nicht mehr so laut sein. Du hast schon eingeschaltet? Oh, ich nehme an, das ist schon alles. Zu Anfang dieser Predigt möchte ich eine rhetorische Frage an uns stellen. Eine Frage, zu der ihr euch gerne Gedanken machen sollt. Was würdest du sagen, wenn man dich fragen würde? Oder es ist weniger rhetorisch, aber was würdest du sagen oder antworten, wenn man dich fragen würde, was war besonders an Jesus, an seinem Leben? Was würdest du da alles aufzählen? Sicher würde dem einen einfallen, ja, der hatte Wunder getan. Dem dritten vielleicht, er war perfekt, sündlos. Der vierte würde sagen, vielleicht nicht Wunder, aber er würde sagen, Krankenheilung. Und er hatte Lazarus zum Leben wieder auferweckt. Einem weiteren würde vielleicht tatsächlich seine Hingabe und seine Liebe zu den Menschen einfallen. Das war besonders an ihm, einzigartig. Doch es gibt noch etwas, was vollkommen außergewöhnlich und einzigartig für Jesus ist, für sein Leben. Und das ist sein Gebet. Das ist etwas, was den Jüngern sehr bald aufgefallen war. Das ist etwas, das ist eine der wenigen Sachen, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, lehre uns das. Wir brauchen das. Ich denke, theologisch könnte man sagen, es gibt keinen einzigen Menschen seit dem Sündenfall, der solch ein vollkommenes Gebet pflegte wie Jesus. Vor dem Sündenfall sehen wir, da waren die Menschen. Und Gott hatte sie geschaffen für die Gemeinschaft. Wir sehen in der Erzählung, dass Gott immer wieder sich bei ihnen offenbarte, mit ihnen Gemeinschaft hatte. Doch seit dem Sündenfall oder durch den Sündenfall sehen wir, dass da eine Trennung ist. Und selbst wenn Menschen durch Opfer oder durch andere Dinge sich Gott versuchen zu nähern, so sind sie fern von ihm. Irgendwie trotzdem auf Distanz. Da ist eine Trennung. Wenn wir die Bibel kennenlernen, vielleicht selber Christen werden, lernen wir schnell zu verstehen, dass das Gebet etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und wir werden zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, 17 aufgefordert, ohne Unterlass zu beten. 1. Petrus 4, 7. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Römer 12, 12 heißt es, seid beharrlich im Gebet. Kolosser 4, 2 heißt es, wacht im Gebet mit Danksagung. Und auch viele, viele weitere Stellen, wir lernen zu verstehen, dass das Gebet etwas Besonderes ist, etwas Außergewöhnliches, etwas, was ein Christ pflegen sollte. Aber ich möchte heute noch eine andere Perspektive uns aufzeigen, auf das Gebet. Und das nicht nur als eine Pflicht, das Gebet nicht als Pflicht. Es ist nicht nur ein Gebot. Es ist auch keine Pflicht, die dir Zeit und Mühe kostet. Wenn wir uns zum Beispiel mittwochs versammeln und uns Zeit dafür nehmen. Ich möchte, dass wir erkennen, dass das Gebet vielmehr ein Vorrecht, eine lebendige Quelle für uns sein soll. Hilfe, Ausrichtung uns bietet oder wir suchen können im Gebet bei Gott. In allen Problemen des Tages, des Alltags und vieles mehr. Und ich möchte dazu mit euch heute das Gebetsleben von Jesus anschauen, wie uns das die Evangelisten berichten. Ich möchte kurz dafür beten. Herr, du kennst mich und all meine Schwächen, Herr, und auch wie häufig ich das Gebet, das eine Pflicht bisher ansah, Herr. Wie ich fast vergessen habe, wie wertvoll es war, am Anfang meines Weges, ohne es zu verstehen, welch ein Vorrecht, welche eine Freude ich hatte, dir meinen Tag anzubefehlen und mit dir diesen Tag zu leben, Herr. In der Zeit betrübt uns der Feind die Sinne. Und wir haben viele Pflichten vielleicht, viel Verantwortung. Doch umso mehr, Herr, möchte ich aufs Neue diesen Schatz erkennen. Erkennen, was du mit dem Gebet den Jüngern gabst und auch uns lehrst. Und welches Vorrecht wir haben, auch in dir als Brüder, als Schwestern, als die Erben deiner Mühe, deines Opfers her zu sein. Was für ein großes Vorrecht das ist, Herr, und wir eine große Freude und Ruhe bei dir finden können. Bitte, Herr, segne das, uns das heute fruchtet und schenke mir die rechten Worte. Amen. Ja, ich möchte euch aufladen, mit mir die erste Stelle aufzuschlagen. Lukas 5. Lukas 5. Lesen wir eine der vielen Stellen, wo uns berichtet wird, wie das Gebetleben von Jesus aussah. Da heißt es in Vers 16, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Das ist eine Übersetzung nach Schlachter 2000. Es kann sein, dass eure Übersetzung hier ein bisschen anders aussieht. Ich werde noch kurz darauf eingehen. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Wir kennen diese Geschichte, worum es hier geht. Insgesamt im Kontext geht es darum, dass Jesus seinen Dienst anfängt. Wir sehen, dass er anfing zu predigen, dass er auch erste Wunder tat, dass er die ersten Jünger berief. Und hier etwas näher sehen wir einen Aussätzigen, der in großer Not ist. Und er bittet, er möchte geheilt werden. Er möchte rein sein. Wir sehen in diesem Kontext, dass Jesus sich erbarmt und ihn reinigt, ihn heilt. Und man könnte denken, dass es genau das ist, was Jesus Ziel ist. Vielleicht, wenn wir die ersten Male der Evangelien lesen. Das ist das, was Jesus vorhat. Er will, dass die Menschen zu ihm kommen, ihn hören, geheilt werden. Doch schaut, was hier steht. Ich meine, zuerst sehen wir, dass tatsächlich sich die Menschen versammeln. Es versammelten sich laut dem Vers 15 eine große Menschenmenge. Und da heißt es, sie wollten hören, was Jesus zu sagen hat. Und sie wollten auch gesund werden. Und dann eben lesen wir in diesem Vers, aber. aber er hielt sich zurück. Andere Übersetzer sagen, aber er entwich. Er zog sich zurück. Was ist hier los? Warum steht in diesem Vers aber? Ich denke, dass dieses aber genau das beschreibt, was auch die Apostel oder die eigentlich zuerst die berufenen Jünger und vielleicht auch die Menschen, die da zusammenkamen, dachten. Aber wie kann es sein, dass Jesus zurückweicht? Wir haben was anderes erwartet. Wir haben das erwartet, aber etwas anderes ist eingetreten. Ist jetzt nicht das die höchste Priorität für Jesus, dass er die, die in Not sind, heilt? Dass er sich erbarmt über sie? Das tut er auch, ja. Aber ist das, was Jesus hier als allererstes möchte, an dieser Stelle? Ist das das, was die höchste Priorität hat in seinem Leben? Nein. Aber er zog sich zurück. Lukas, in diesem Evangelium beschreibt Lukas schon einleitend, dass Jesus diesem aussätzigen Mann sagt, dass er niemanden von der Heilung erzählen soll. Also Lukas verschweigt es nicht vorher, er will auch nicht unbedingt eine große Überraschung hier machen. Den Aposteln ist auch schon nachhinein klar, wenn sie das schreiben, was Jesus vorhatte. Und so beschreibt auch Lukas, der Evangelist hier, laut den Berichten, dass Jesus diesem Aussätzigen befohlen hat. Sag es niemandem weiter. Er hat nicht gehorcht. Er konnte seine Freude nicht verschweigen. Was auch sehr gut verständlich ist. Doch hier wird klar, dass es Jesus nicht darum ging, dass möglichst viele Menschen um der Heilung, also weil sie geheilt werden sollten, zu ihm kommen sollten. Das aber beschreibt hier den Gegensatz der Erwartung, die wir vielleicht an ihn stellen, zu dem, wie Jesus handelt. Noch eine zweite Beobachtung in diesem Vers, die sehr relevant ist. Und in der Schlachter, die ich gelesen hatte, da heißt es zum Beispiel, an einsamen Orten. Ja. Zwar geht es hier um eine bestimmte Geschichte, es ging um diesen Aussätzigen. Doch wenn der Lukas das beschreibt, dann sagt er, ja, er ging immer wieder, das war nicht das einzige Mal. Aber er zog sich immer wieder zurück an einsame Orte, also es ging ums Plural. In manchen Bibeln ist das nicht so ganz klar, aber im Griechischen scheint es wirklich Tatsache zu sein, dass es eine Übung von ihm war, die immer wieder, also er handelte so immer wieder. Und deswegen denke ich, dass diese Übersetzung hier sehr zutreffend ist, wenn hier vom Plural gesprochen ist. Ja, also das ist etwas, was zwar in dieser Geschichte sich ereignet hat, aber das war etwas, was Jesus immer wieder tat. Er suchte Abgeschiedenheit. Also wir sehen hier dieses einsamen Orten. Manche Übersetzer, ich meine, Luther sagt, Wüste ist ein einsamer Ort. Und betete. Wenn wir diese Stelle betrachten, dann verstehen wir relativ schnell, dass das Gebet für unseren Herrn, zumindest im Verhältnis, scheinbar wichtiger war als diese Not, die vor Augen kommt, diese viele Menschen, die ihn suchen, für ihn war das Gebet wichtiger in der Priorität, also höher in der Priorität. Was muss ich zuerst machen? Zuerst beten. Wir verstehen auch, in diesem Vers wird es deutlich, dass es eine Art Gewohnheit war. Manche sagen vielleicht Disziplin, manche beschreiben vielleicht etwas, was für ihn so alltäglich war. Das ist das, wie unser Herr war, als er hier auf Erden war. Sein Gebet war, also nicht sein Gebet, sondern das Gebet zu seinem Vater war von größter Notwendigkeit für ihn. Wir haben vor einigen, ich weiß nicht, ob es mittlerweile 2 Monate vielleicht sind, in der Bibelstunde die Parallelstelle dazu gesehen, in Markus 1. Schlag das gern mit mir auf. Ich finde David noch einen Aspekt sehr deutlich. Markus 1, ab Vers 35. Auch da geht es um diesen Aussätzigen. Und damit berichtet, dass sie zu dem Haus von Petrus gingen, oder Simon. Und dass dort auch die Mutter von ihm geheilt wurde. Und dann steht hier im Vers 35, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, hier steht zwar kein aber schaut mal, wie das Gegenteil ist von dem, was sie von ihm erwarten. Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jesu Tage waren teilweise sehr lang. Das war ein Abend, als die Schwiegermutter geheilt wurde. Und es wird deutlich, dass da die ganze Stadt sich scheinbar, die Stadt war klein, aber die ganze Stadt hat sich vor der Tür versammelt, heißt es dort. Und wahrscheinlich gingen sie lange nicht, bis die wichtigsten Wünsche von ihnen und die größte Not von ihnen, bis die essentielle Botschaft von Jesus vernommen wurde. So lange blieben sie. Und vielleicht blieben sie vor der Tür und sagten, ja, wir ruhen uns jetzt aus und dann hat vielleicht der Herr später Zeit für uns. Und was macht der Herr? Er sieht diese Not, aber zuerst ist etwas anderes wichtiger. Es scheint so zu sein, dass er sich so eine Art rausgeschlichen hat, an einen einsamen Ort. Wieder wundern sich die Jünger, sehen wir hier. Sie suchen Jesus auf und sagen zu ihm: Jedermann sucht dich. Es ist nicht nur eine Art von Verwunderung, sondern das ist eigentlich sogar fast so ein Unverständnis, den wir hier vernehmen. Also nicht ein Widerspruch, das will ich nicht sagen, aber etwas so: Herr, wir verstehen nicht. Jedermann sucht dich doch. Ich denke, dass die Jünger oder hier Simon und die noch dabei waren, vor lauter Not vor ihren Augen, nur noch das, was vor ihren Augen haben, nur das sehen sie nur noch. Sie verstehen das nicht, weil sie orientieren sich so an dem, was gerade Not ist, was sie gerade sehen können. Sie geben nur das weiter, was sie selbst bekümmert, was ganz selbstverständlich für uns ist. Auch wir sind häufig so kurzsichtig. Aber bei Jesus scheint es hier irgendwie anders zu sein. Erstens sieht er die Not für das Gebet, den Wunsch für das Gebet, und zwar sogar insoweit, als dass er auf seinen Schlaf verzichten möchte. Er selber. Er befiehlt das nicht den Jüngern. Er selber möchte raus. Selber möchte beten. Und zweitens scheint er plötzlich was anderes auch in seiner, also ein Ziel zu haben. Etwas vielleicht Wichtigeres, Größeres. Und er sagt es sogar seinen Jüngern. Er sagt, da ist etwas, was wichtiger ist. Auch die Menschen außerhalb sollen diese gute Botschaft hören, die ich mitgebracht habe. Ich denke, diese Stellen, aber auch jede andere Stelle, die wir heute noch sehen, sie machen sehr, sehr deutlich, dass für Jesus das Gebet eine sehr, sehr hohe Priorität hatte. Und was wir noch sehen, ist, dass das Gebet für ihn nicht nur eine Art ein toter Buchstabe war. Ich soll dieses Gebot erfüllen, damit mein Vater glücklich ist. Sondern wir sehen in jeder seiner Tat, dass er es gerne tut, dass er es lieber tut als alles andere. Wir sehen, dass das Gebet für ihn etwas, ich möchte sagen, Stärkendes und Ausrichtendes hatte, wenn wir diese Markus-Stelle vor allem anschauen. Ja, während die Jünger in der Not verloren wirken, ist er nach dem Gebet ausgerichtet. Wir sollen das und das tun. Interessant ist auch, dass wir jede Stelle, die wir auch noch sehen, wenn wir den Dienst von unserem Herrn anschauen, dann ist das Gebet immer so eine Art das Kontrastmittel zu seinem Dienst. Also im Sinne von, bei uns ist es vielleicht, ich habe gearbeitet, ich muss mich ausruhen. Wisst ihr, was ich meine? So irgendwie komplementär, diese Dinge, die man so tut. Und bei dem Herrn Jesus ist das nicht so, oh, ich muss schlafen oder oh, ich muss, sicherlich hat er Zeiten gehabt, wo er auch gegessen hat und auch Gemeinschaft, schöne Gemeinschaft gehabt hat, auch an der Hochzeit war er. Aber wir sehen, dass das Gebet immer etwas ist, was er vor dem Dienst, nach dem Dienst tut. Ja, vielleicht gerade, wenn wir über unsere Haltung zum Gebet nachdenken und feststellen, dass wir häufig das Gebet als eine Pflicht wahrnehmen, sehen wir bei Jesus etwas ganz anderes. Für die, die im Jungen Glauben sind, vielleicht ist dieses Bewusstsein noch nicht da, aber es ist wichtig, sich dieses liebende Herz wirklich beizubehalten. Deswegen diese Ermahnung auch in Jesus, wie das Gebet richtig betrachtet werden sollte. Trotzdem möchte ich noch etwas hier erwähnen, was auch sehr interessant ist in diesen Versen in Markus. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, jedermann sucht nach dir. Jetzt könnten wir auch nach dem Buchstaben denken und sagen, ja, Jesus hat das Gebet gewählt. Also ist das Richtige, zu beten. Also sollen wir auch beten. Doch schaut an, was Jesus hier sagt. Es gibt eine Zeit, wo Jesus zu den Jüngern sagen wird, bleibt wach, betet mit mir, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Doch jetzt ist das nicht. Er versteht, dass sie noch nicht verstehen. Er hat trotzdem Frieden damit. Und er belehrt sie, was Gott von ihnen möchte. Das Gebet soll kein totes Gebot sein, dass wir im Takt erfüllen. Und für Jesus war auch das Gebet etwas Persönliches. Das sehen wir zum Beispiel auch an seiner Antwort. Oder an dem Gleichnis, das er beschreibt zwischen dem Sünder, der betet, und dem Pharisäer. Für Jesus ist das Gebet etwas Heiliges, etwas, woran er Freude hat. Lass uns das von ihm lernen. Schlag mit mir Matthäus 14 auf. Also wir sehen in Markus, dass Jesus nach diesem Gebet ausgerichtet ist. Er weiß, worum es geht, was sein Ziel ist im Leben. In diesem Bericht, Matthäus 14, finden wir etwas, was einen jeden von uns früher oder später treffen wird. Hier wird uns beschrieben, in Matthäus 14, dass eine fürchterliche Nachricht Jesus erreicht. Wir lesen zum Beispiel in Vers 12 bis 14, und seine Jünger, und da geht es um die Jünger von Johannes dem Täufer, kamen herbei, nahmen den Leib, also er wurde enthauptet, sie nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihm auf die, aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge. Und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Wir werden gleich noch einige Verse lesen, die auch danach nochmal kommen. Die Frage ist, wie wir mit Not umgehen. Und die Frage ist auch, wie Jesus mit Traurigkeit oder Not umging. Hier steht, es wird nicht deutlich beschrieben, ob er, inwiefern er betroffen war. Aber hier heißt es, und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und die Menschen folgten ihm. Er wollte in Einsamkeit vielleicht auch das Gebet suchen. Er suchte sicherlich das Gebet. Wir sehen das gleich am Ende dieser Geschichte, was er sogar macht. Er suchte das Gebet. Er wollte etwas abseits fahren. Und die Menschen folgten ihm. Also die gaben keine Möglichkeit, auch zu beten. Auch da hat er sich einfach erbarmt. Er hat sich erbarmt. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass da geht es darum, dass er heilte sie, er trieb Besessene aus und diese Speisen, Massenspeisung wird hier auch beschrieben. Und dann im Vers 22 lesen wir, sobald das fertig war, sobald die Menschen gesättigt waren, sagte Jesus, Vers 22, er nötigte seine Jünger, in das Schiff zu steigen. Geht, so auf die Art, ne? Und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Ich stelle mir vor, dass dieses Ereignis insgesamt wahrscheinlich, also als die Jünger des Johannes kamen, wahrscheinlich vormittags war, dass Jesus sich zurückziehen wollte. Und schaut, wie eigentlich diese, sogar bei den letzten Versen offenbart sich, und sogleich nötigte er seine Jünger und er entließ die Menge und er wie wir in den Anfangsversen gelesen hatten, er suchte die Abgeschiedenheit alleine. Wie auch immer wir Jesu Not hier oder Sehnsucht sehen, ob er jetzt litt darunter, dass Johannes enthauptet wurde, ob er darunter litt, dass eine große Ungerechtigkeit geschah, ob er es für weise hielt, vielleicht sich zurückzuziehen, weil Johannes gerade enthauptet war und vielleicht der Zorn der Menschen noch groß war. Wie auch immer man das deutet, man sieht, Jesus sehnte sich auf die Fragen, die er hatte, auf die Not, die er hatte, beim Vater zu sein. Und gleichzeitig sehen wir, dass eben, es war keine tote Religiosität bei Jesus. Er sah diese Kranken und erbarmte sich aufs noch einmal. Und ich finde es sehr, wichtig, dass wir das lernen. Es kommt die Zeit, wo auch wir mit Nöten und vielleicht mit dem Tod konfrontiert werden, mit einer großen Ungerechtigkeit, ob bei unseren oder an unserem eigenen Leben. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Hier war die Sehnsucht bei Jesus so groß, dass er das Gebet suchte. Gott suchte. Nicht irgendwelche Menschen, nicht irgendeine Ablenkung. Er hat nichts anderes gesucht als das Gebet. Und ich stelle mir vor, dass als die Jünger auf diesem See ausfuhren und sie haben sicherlich, also sie beschreiben das hier auch, er trieb sie, also er sogleich nötigte, verschiedene Übersetzungen wird es hier anders wörtlich aufgezeigt, aber es wird deutlich, dass er drängte es ihnen auf, fahrt alleine. Ja? Da könnte er meinen, wir brauchen manchmal unseren Nächsten, und all diese Dinge sind auch wichtig. Aber er brachte sein Leid, seine Not vor Gott. Weil es das Beste war. Die Frage ist, wie wir in solchen Situationen umgehen wollen. Wo suchen wir Trost? Manchmal werden wir bitter vor lauter Kummer. Und hier müssten, spätestens hier müssten diese Jünger verstanden haben, dass das Gebetsleben von Jesus etwas Außergewöhnliches ist. Den Trost, die Ermutigung, die Stärke, das suchte Jesus alles bei Gott, dem Vater. Das war seine höchste Priorität. Ich möchte mit euch einen weiteren Bericht in Lukas 6 anschauen. Lukas 6, ab Vers 12. Da sehen wir, wird uns berichtet von der Berufung der Apostel, von der Berufung der Jünger. Da heißt es ab Vers 12, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Er harrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Warum hat wohl die erste Gemeinde, als sie die Diakonen gewählt haben, warum haben sie wohl gefastet? Warum haben sie wohl gebetet? Die Antwort ist, weil die Apostel das von Jesus gelernt haben. Weil sie es bei ihm gesehen haben. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, was oder warum Jesus in diesem Gebet, warum es in diesem Gebet ging, welche Worte Jesus wählte. Doch der Kontext scheint uns hier ziemlich deutlich zu sagen, dass es wohl um diese Erwählung dieser Apostel ging. Vielleicht um den Segen für sie. Vielleicht fragte Jesus auch um Rat. Vielleicht betete er wirklich für jeden einzelnen Apostel. Und da wird später Petrus sagen, dass Satan hat verlangt, euch zu sichten oder dich zu sichten. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann gibt er ihm sogar eine Anweisung, so er sich wieder gestärkt hat, dass er auch seine Brüder stärken soll. Wir wissen nicht genau, warum Jesus in dieser Stelle, Lukas 6, genau betet, aber ich denke, wir können hier etwas sehr Kostbares entnehmen. Ich denke, es ist natürlich wichtig und ratsam sogar, wenn ihr für wichtige Entscheidungen eures Lebens auch Ältere fragt oder ältere Geschwister im Glauben oder Gemeindeleiter. Sie können euch sicherlich einen Rat geben. Doch viel wichtiger ist es, dass wir, ich denke, wenn wir diese Stelle in Lukas 6 lesen, hier kurz Halt machen und auch einsehen und lernen, dass selbst Jesus als der Weise, als der Kluge, eine ganze Nacht zu Gott im Gebet verbringt, vor der Wahl seiner Apostel. All die Entscheidungen, die wir treffen, jedes Handeln, häufig handeln wir aus Eigennutz oder anderen Überzeugungen. Aber schau bei Jesus hier, bei all seinen Entscheidungen ist er mit Gott, betet mit seinem Vater. Und da haben wir noch viel zu lernen. Ich denke, diese Stelle muss uns dazu drängen, zu erkennen, dass wir viel inniger, viel entschiedener für Fragen, entscheidende Fragen in unserem Leben beten müssen. Beten dürfen. Denn wir sehen, bei Jesus war es kein Zwang. Lukas 11. Ich weiß nicht die genauen Abläufe, aber hier sehen wir in Lukas 11 ab Vers 1. Vers 1, da wird uns erzählt, und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Hier wird beschrieben, dass Jesus im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Jünger, der hier Jesus fragt, er sagt, lehre uns zu beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Ich bin davon überzeugt, dass hier diese Frage, ich fange ein bisschen anders an vielleicht. Dieser Jünger wusste wahrscheinlich, wie Johannes der Täufer seine Jünger lehrte, zu beten, weil er vielleicht selber einer von diesen war. Oder vielleicht hat er es von Johannes oder Andreas vernommen, die ja tatsächlich Johannes des Täufers Jünger zeitlang waren. Und wenn dieser Jünger hier zu Jesus kommt und sich Gedanken macht darüber: Jesus, du hast gerade gebetet. Und wir sehen, dass dein Leben voller Gebet ist. Ich möchte das auch lernen. Lehre das uns. Dann, ich denke, wenn er sagt, wie Johannes es tat, dann meint er nicht damit, dass Jesu Gebet in der gleichen Qualität wie das von Johannes war. Obgleich sicherlich Johannes der Täufer ein gesegneter, ein überragender Prophet war. Was er hier meint ist, Johannes lehrte seine Jünger. Und die Betonung liegt auf dem Lehren. Kannst du uns auch lehren? Ich denke, dass dieser Jünger, ich persönlich denke, dass dieser Jünger tatsächlich bei Johannes auch, also Johannes den Täufer kennengelernt hatte, vielleicht auch sein Gebet, aber dass bei Jesus, dass ihm beim Jesus noch etwas mehr aufgefallen ist. Etwas, was ihn dazu trieb zu sagen: lehre uns dein Gebet. Ich will verstehen, wie du so beten kannst, dass du all deine Not, all deine Ausrichtung, all deine Freude aus dem Gebet holst. Ich denke, wir sollten die Gesinnung dieses Jünger hier annehmen. Lass uns auch unseren Sinn darauf ausrichten, dass das Gebet Jesu erstrebenswert und wertvoll ist. Und dass auch wir so etwas Kostbares in unserem Leben wünschen. Und dann mit diesem Jünger sagen, Jesus, lehre uns so zu beten, wie du betest. Und dabei geht es nicht nur um Worte. Welche Worte soll ich sprechen? An dieser Stelle könnten wir denken, wenn der Jünger fragt und Jesus eine Antwort gibt, jetzt kommt vielleicht ein langes Gebet. Denn Jesus betete lang. Und vielleicht könnte man denken, jetzt kommt ein Gebet, das vielleicht so lang ist wie die Predigt von Stephanus oder die Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 2, meine ich, war das, ne? Lange Predigt. Doch Jesus sagt, es kommt nicht auf die Menge deiner Worte an. Also, besser gesagt, es wirkt überraschend, dass Jesus hier nur einige Sätze zum Gebet gibt. Dieser Jünger greift nach was Höherem. Er sagt, das ist faszinierend, Jesus, was du tust. Ich möchte das auch lernen. Ich möchte auch diesen Frieden haben. Ich möchte jetzt auch stundenlang beten vielleicht. Was sagt Jesus? Er gibt ihm einige Sätze. Viele Bibellehrer haben sich daran versucht, dieses Gebet zu deuten, auszulegen. Und ich kann euch einige empfehlen, die sind sehr, sehr gut. Grundsätzlich denke, ja. Doch zugleich möchte ich, dass wir auch erkennen, dass die Antwort hier von Jesus eine Art Überraschung ist. Gewiss ist das, was Jesus hier sagt, sehr, sehr weitreichend und hat sehr, sehr weitreichende Konsequenzen. Dein Name, oh Gott, soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Es hat weitreichende Konsequenzen in jedem Bereich meines Lebens. Wenn ich sowas sprechen könnte. Gewiss hat die Bitte um das Brot all das andere, was wir nötig haben im Sinn, wovon wir abhängig sind. Vielleicht kann man das sogar mit dem Gleichnis vergleichen, das Jesus gibt, wenn er sagt, um eins der Spatzen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Gott sorgt für euch. Gewiss ist dieses Element in diesem Gebet über die Sünde und die Vergebung, auch das ist so weitreichend, wie alltäglich notwendig wir das haben, welche eine zentrale Rolle für das Christsein, für dich sie haben soll. Doch letztlich will Jesus auch hier sagen, dass das Gebet schlicht und direkt sein kann. Dass du nicht viele Worte machen musst, um Gott ein Gebet zu sagen. Dass du es nicht künstlich mit selbstgewählter Frömmigkeit sprechen musst. Es zeigt uns auch, es geht darum, dass wir Gott, den Vater, erkennen. Er ist heilig und unter ihn wollen wir uns unterwerfen. Es geht wirklich darum zuerst, wir sehen die Hälfte des Gebets, richtet sich auf Gott, den Vater aus, sein Reich komme, sein Wille soll geschehen. Und indem wir diese Worte sagen und Jesus sagt, wenn er diese Worte sagt, wird es deutlich, dass wir, im Gebet geht es darum, dass wir Gott erkennen. Und dann, und das ist auch wichtig, dann geht es auch um unsere Nöte. Und davon haben wir tagtäglich. Und Gott möchte für sie sorgen. Auch das ist im Prinzip in diesem kurzen Gebet selbstverständlich. Gott möchte für sie sorgen. Und wir dürfen in dieser schlichter Weise darum beten. Gott, sorge für unser täglich nötiges Brot. Ich möchte langsam abschließen, aber ich möchte noch zwei Stellen uns empfehlen, an denen wir das Gebet Jesu sehr gut studieren können. In Lukas 22 zum Beispiel, aber auch in anderen Evangelien sehen wir von dem Gebet an dem Ölberg nach dem Passa oder im Passafest, als Jesus kurz vor dem Gefangennahme ins Gebet geht. Schaut auch da, wie schlicht sein Gebet ist. In einer gewissen Weise außergewöhnlich, im Glauben zum Vater gerichtet, aber andererseits die Worte, die er wählt. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Eine einfache Bitte. Auch interessant ist, wie die Jünger da beten. Sie haben keine Kraft. Sie können nicht mit dem ausharren. Und ein weiteres Gebet, Lukas 24, auch sehr verblüffend. Nach der Auferstehung von Jesus, die Emmaus-Jünger, wann erkennen sie den Herrn Jesus? Wenn er ein Gebet spricht, wenn er für das Brot betet. Merken sie, so hat nur unser Herr gebetet. Es ist interessant, dass erst bei dem Gebet sie ihn erkennen. Vielleicht hat sich Jesus da auch zu erkennen gegeben. Aber ich fand es trotzdem sehr verblüffend. Auch an vielen anderen Stellen, wenn wir das uns anschauen, das Gebet Jesu ist durchgehend durch das ganze Evangelium da. Ich möchte zuletzt fragen und dich ermutigen, ob du dir nicht auch unseren Herrn Jesus als ein Vorbild hier im Gebet nehmen kannst. Dein Gebet wird sich hindurch unterscheiden von dem des Gebets das von Jesus. Jesus selbst ist derjenige, der sündlos war und der so ohne Vorbehalt zu seinem Vater kommen konnte, Gemeinschaft mit ihm haben konnte, der mit ihm gelebt hat förmlich, Tag für Tag. Unser Gebet basiert auf dem Glauben, dass wir durch Jesus genau so einen Zutritt zum Vater haben. Jetzt passt auf, ich sage damit, wir haben den gleichen Zugang durch Jesus. Jesus hat ihn uns eröffnet. Die Grundlage dafür mag anders sein, aber die Art des Zugangs, die Art der Annahme beim Vater ist die gleiche. Er nimmt uns an, wie er seinen Sohn Jesus annahm. Weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wir kommen im Glauben in genau der gleichen Weise. Wenn du eine Not hast, kannst du in der gleichen Weise zu Gott kommen und beten. In gewisser Weise ist unser Gebet, also hat den gleichen Zugang zu Gott und doch irgendwie anders. Auch sind wir von Sünde geprägt, wo Jesus das nicht war. Doch ich wollte heutige Predigt nicht im Sinne sagen, schaut, wir werden gelehrt, dass wir beten sollen. Sondern ich möchte euch diesen Blick nochmal aufweisen. Die Jünger kommen selbst zu Jesus, oder der Jünger hier, von dem wir gelesen haben, und sagt, lehre uns zu beten. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, sein Gebet, so ist es etwas, was wir als strebenswert für uns nehmen können. Etwas, was uns Ruhe gibt, wie vorher wir gehört haben. Etwas, wo wir schöpfen können, wo wir Frieden finden können, wenn es an Weisheit mangelt, der bete, sagt Jakobus. Ja. Das Gebet ist so wertvoll, lass uns das nicht vernachlässigen. Ganz zu schweigen davon, dass das Gebet auch häufig es ist ein Indikator zum Beispiel für unseren geistlichen Zustand. Wenn du wenig betest oder nur die Pflichtgebete erfüllst, kann ich dir sagen, wie du geistlich gerade dastehst. Da hat der Satan geschafft, dir einen Schleier auf deine Augen zu weben, sodass du nun deine Not vielleicht betäubst oder etwas durchaus Menschliches damit machst, aber davon keinen Gewinn hast. Stattdessen könntest du dein Gebet vor Gott bringen und er würde dir helfen, dir Trost geben. Oder er würde dich stärken, dir Weisheit geben. Erinnere dich an deine ersten Gebete, als du gläubig wurdest. Wie gut es ist, beim Vater zu sein, beim himmlischen Vater zu sein. Und doch möchte ich mit einer Mahnung auch enden. 1. Petrus 4, Vers 7. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das sagt unser Petrus, der selbst wahrscheinlich eingeschlafen war, also der selbst eingeschlafen war im Garten Gethsemane. Seid besonnen und seid nüchtern. Lasst dem Teufel keinen Raum und nutzt, was euch Gott geschenkt hat. Ein Zugang zu ihm in Jesus. Amen.